Premiere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Wie ihr das kennt, am Montag. Und natürlich mit Bernd Schwickerer. Top ausgeschlafen, wie immer Montag.
Wie immer, Tag, Herr Fetzer.
Fangen wir in der DEL an, würde ich sagen, oder?
Und, wo? Entschuldigung, wo fangen wir an?
In der DEL, also viel zum Thema ausgeschlafen. Und lass uns gemeinsam Kreide fressen hier so ein bisschen. Ja sieht man natürlich nicht, aber hört man vielleicht, so hört sich dann so an.
Die komplette weiterführende Schule fressen wir jetzt an Kreide, würde ich sagen.
Genau, Kreide gibt es ja auch noch so viel an Schulen. Ja, manchen tatsächlich in Deutschland.
Noch gibt es noch.
Frankfurt haben wir ja schon, also das ist natürlich übertrieben, Abstiegskandidat Nummer 1, dann schlagen die Mannheim, darüber haben wir schon gesprochen, und schlagen jetzt auch Iserlohn und schlagen auch Köln und haben auf einmal 3 in Serie gewonnen und sind zwar immer noch hinten drin, aber das ist zumindest jetzt mal so ein kleiner Turnaround oder auch ein größerer früh in der Saison.
Ist ein größerer, aber um uns jetzt mal aus der Schusslinie zu nehmen, wir waren ja jetzt wirklich nicht die Einzigen, die gesagt haben, das sieht nicht gut aus in Frankfurt. Also das haben ja die Spieler und Trainer und Verantwortlichen und Fans und alle haben das ja selber gesagt, weil das war ja wirklich unterirdisch.
Flamingo Schwickerath nimmt sich selbst aus der Schusslinie, das linke Bein hebt.
Ja. Das linke Bein hebt, da genau. Also ich meine, es ging ja nicht nur darum, dass die Spiele verloren haben, es ging ja auch um die Art und Weise und die ganzen Gegentore. Und jetzt haben sie genau das umgedreht. Also in Mannheim sahen sie defensiv schon deutlich besser aus. Gut, das muss man sagen, beim 4-3 gegen Iserlohn, ne, haben sie schon 3 Tore kassiert, aber waren trotzdem stark. Und dann 2-1 gegen Köln war natürlich mal so ein richtiges Statement. Und da müssen wir natürlich vor allem über Herrn Pankowski reden, über den wir in den letzten Wochen auch nicht immer positiv gesprochen haben. Aber jetzt ist er endlich in Form. Er hat 3 Tore weniger kassiert, als er statistisch hätte kassieren müssen. Fangquote 93,3. Das sieht schon ganz gut aus, muss ich sagen.
Ja, und dann haben wir in der Offensive 12 Spieler mit mindestens einem Punkt am Wochenende und wir hatten natürlich auch Drama, ne, mit dem Sieg natürlich in Iserlohn mit 19 Sekunden vor dem Ende Ausgleich und dann, was waren es, 0,4 Sekunden vor dem Ende dann Ryan McKiernan und in unserem Best of Seven haben wir jetzt in dieser Saison immer die 3 Stars, also wer die Best of Seven nicht lesen kann, weil er nicht bei Steady ist, da gibt es einmal die Woche einen längeren Text mit einem großen Thema, das wir ausführlich beleuchten und dann unter anderem natürlich auch der Blick nach Europa und nach Nordamerika, dann haben wir die 3 Stars. Das waren in dem Fall für uns dann Wirth und McKiernan, weil Wirth dieses geile Tor geschossen hat gegen Mannheim, ist schon wieder eine Woche her, aber dann natürlich McKiernan mit diesem Siegtreffer dramatisch dann auch noch gegen Iserlohn und vor allem natürlich, das ist ja auch ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf, die Iserlohn Roosters, ein sehr wichtiger Sieg.
Ja, und wir wissen ja alle, wie viel da im Kopf stattfindet. Und wenn du dann kurz vor Schluss diesen Ausgleich kassierst, bei einem direkten Konkurrenten, nach einem Spiel, was du ja in Mannheim gewonnen hast, das hätte dann wirklich mal wieder so ein richtiger Schlag ins Gesicht sein können. Aber dass du direkt im Gegenzug, also man muss natürlich auch darüber reden, dass die Iserlohner das total dumm gemacht haben, ne? Aber dass du direkt im Gegenzug und noch in der regulären Spielzeit dann direkt wieder zurückschlägst, das hat die natürlich mental richtig nach vorne gebracht. Und das hat man dann ja auch gegen Köln gesehen.
Ja, und wenn wir im Tabellenkeller bleiben, dann sind wir natürlich auch gleich bei den Flops und bei den Dresdner Eislöwen. Ja, also die haben genau einen Sieg bis jetzt eingefahren, der war gegen Frankfurt in der Phase von Frankfurt, die eben schwach war. Zu Beginn Tabellenletzter, wieder 2 Niederlagen kassiert, 1-4 in Schwenningen, 1-3 gegen Augsburg. Eben dann halt nur 2 eigene Tore. Wer trifft? Wieder Ortega und Parks. Und das ist halt dann einfach der Punkt. Genau, das ist der Punkt schlechthin. Ja.
Ja, genau. Also man merkt halt ganz klar, da fehlt es irgendwie zumindest aktuell noch an Tiefe. Und ich gestehe ja allen zu, dass man vielleicht so eine kleine Übergangsphase braucht. Aber das sind jetzt schon 8 Spiele. Und von denen, die vergangenes Jahr schon in Dresden waren, kommt echt ein bisschen wenig. Oder generell aus der Tiefe. Du hast halt wirklich diese beiden großen Namen, von denen wir alle vorher so dachten, wow, was wollen die denn in Dresden? Ja, jetzt kann man sagen, sie kriegen da viel Eiszeit, viel Verantwortung. Sie machen auch ihre Tore. Aber wenn sie halt die einzigen sind, wird es schwer.
Ja, und beim Flop würde ich dann im Tabellenkeller auch natürlich die Iserlohn Roosters noch mit dazu nehmen, die eben genauso wie jetzt Dresden 5 in Serie verloren haben und eben dann auch dieses Spiel kurz vor Schluss gegen Frankfurt aus der Hand gegeben haben. Schauen wir doch mal auf 2 Top-Teams.
Ganz, 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 ganz noch eine Sache zu Dresden, weil natürlich ist es manchmal so, dass die Zahlen das nicht immer so hergeben, also abgesehen vom Ergebnis. Aber ich finde, wenn du zweimal relativ früh zurückliegst, dann bist du ja eher gefragt, auch das Spiel zu machen. Und trotzdem haben die Dresdner am Wochenende nur 37% der Torschüsse in ihren Spielen abgegeben, obwohl sie ja früh zurücklagen und eigentlich mehr hätten machen müssen. Das ist auch besorgniserregend.
Dann 2 vom Namen her Top-Teams. Das eine ist wirklich top, das andere ist ein Flop an diesem Wochenende. Fangen wir mit dem Top an, mit den Adler Mannheim. Wieder 2 Spiele gewonnen, also das war dann wirklich nur so ein kleiner Ausrutscher, diese Niederlage nach Verlängerung im Derby gegen die Löwen Frankfurt, ist natürlich emotional gewesen, aber die sind trotzdem weiter Tabellenführer, 9 Tore geschossen, nur 2 kassiert, Marc Michaelis ist Topscorer in der Liga, Tor, 3 Vorlagen jetzt am Wochenende, und auch, also wir müssen ein bisschen schauen, erstens auf natürlich die deutschen Spieler, die top sind, auf die Imports, wie die scoren, aber auch die U23-Spieler, ne? Also in Nürnberg 4 Tore von U23-Spielern von den Adler Mannheim.
Ja, Proska und Heim und ich weiß nicht, wie der Typ heißt, der war letztes Mal hier im Podcast, ich habe den Namen jetzt vergessen, der ist ein relativ großer Fan von den Heim geworden am Wochenende, habe ich gehört.
Ja, Sebastian Böhm heißt so, er so und heißt er, genau, also genau, ja, wie groß seine Prognosen sind, die er im Chat geäußert hat, sagen wir natürlich erst, wenn sie dann nicht eintreffen, um ihm eins auszufischen. Genau. Nee, aber also mir ist er tatsächlich, ich habe einen Mannheim in Frankfurt, gegen Frankfurt gesehen, beim Derby, da ist er mir schon auch aufgefallen und das eine ist spielerisch, aber andererseits hat er auch wirklich einen guten Körper, erinnert so ein bisschen von der Spielweise und auch von der Statur dann an Szymański. Ja, mal schauen, wie er sich weiterentwickelt, aber auch da läuft's bei den Adler Mannheim. Penalty Killing ist natürlich auch Wahnsinn, ne? Das ist dann auch ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft arbeitet, dass sie nicht nur zocken kann, sondern dass sie eben auch dann sich reinwirft in die Schüsse, dass es da funktioniert. 95,7% über die komplette Saison, ein Gegentor in 23 Situationen, am Wochenende 5-mal Unterzahl gespielt, kein Gegentor. Also auch da läuft's bei den Adler Mannheim und wie gesagt, dann eine Niederlage und da auch noch gepunktet bei dieser Niederlage im Derby gegen Frankfurt.
Ja, und noch was zum Thema Tiefe. Der Herr Metzger aus Mannheim schrieb mir nämlich gestern Abend, nach dem Tor von Uber hat bei Mannheim nur noch Esposito, in Klammern aus Gründen, logisch, weil er halt nicht spielt, und Plachter noch ohne Tor. Sonst haben alle schon getroffen und wir kann jetzt auch nicht sagen, dass Plachter schlecht spielt, weil was der für Pässe gespielt hat an diesem Wochenende, also gerade auf Heim, wirklich stark. Also der hat sich, vielleicht findet sich Matthias Plachter gerade ein bisschen neu in so einer eher Spielmacherrolle und nicht in so einer Abschlussrolle und gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen.
Das ist das eine vom Namen her Top-Team, das funktioniert. München ist nach 8 Spielen Tabellenelfter und hat schon 5 glatte Niederlagen kassiert in dieser Saison. Ich finde, die Chancen sind da, aber die Chancenverwertung ist nicht gut und auch defensive Torwartspiel, also viel zu viele Gegentore. Also München mit neuem Trainer, auch da haben wir schon gehört, it's a process, das kennen wir aus Mannheim, da ist der Prozess anscheinend jetzt ganz gut angelaufen, aber bei München läuft es überhaupt nicht.
Nee, überhaupt nicht. Und wir reden ja, wie gesagt, vor allen Dingen über diese Gegentore, ne? Also, ja, Mannheim. Ja, ich meine, natürlich haben die auf dem Papier gute Torhüter, aber was am Wochenende los war mit Niederberger und Wolf, zusammen nur 79% Fangquote. Niederberger hat ja auch, wenn ihr die aktuelle Ausgabe der Eishockey News liest, was ihr immer machen sollt, da sagt er ja auch, dass er sich nicht erinnern kann, mal so einen schlechten Saisonstart gehabt zu haben. Gerade bei also 1-gegen-1-Situationen sieht er überhaupt nicht gut aus. Und wenn wir auch nach vorne gucken, ja, München hat wirklich noch viel den Puck. München schießt auch viel. Allein D'Souza hat am Wochenende 20 Mal aufs Tor geschossen. Aber wir müssen natürlich auch immer wieder gucken, wo kommen diese Schüsse her? Wie gefährlich sind diese Schüsse? Und von diesen ganzen Schüssen kam nur jeder 5. aus dem Slot. Also München schießt viel von außen und kommen nicht so richtig vors Tor, ehrlich gesagt.
Ein weiterer Flop und das wird dann interessant, weil die beiden am Donnerstag gegeneinander spielen. Ich bin dann in Nürnberg, wenn eben München bei den Ice Tigers zu Gast ist. Und ja, Nürnberg ist jetzt an diesem Wochenende die schwächste Mannschaft gewesen von allen, natürlich dann kein Punkt, 2-9 Tore und natürlich das große Problem, die Verletzungen. Also bei Will Graber sieht es nach Jahresende aus, also 3 Monaten. Jetzt Josef Eham auch noch raus am Sonntag bei der Niederlage gegen Straubing mit einer wohl Gehirnerschütterung. Timo Barkos und Jack Ustorf ja vorher schon ausgefallen, heißt, die haben jetzt aktuell noch 10 Stürmer und klar, für Graber wird man einen holen oder will Stefan Ustorf einen holen? Das wäre dann ein Import natürlich, aber so einen Josef Eham kriegst du halt einfach nicht mit einem Deutschen jetzt aktuell ersetzt. Also das ist schon für die Ice Tigers, die ja einen ordentlichen, guten Saisonstart hingelegt haben, wenn du da solche Verletzungen hast, das tut richtig weh und das musst du erstmal kompensieren.
Ja. Absolut. Kommen wir mal zu noch ein paar positiven Sachen. Dann nehmen wir jetzt also einzelne Leute raus. Also klar, Schwenningen nur als Team war stark. Siege gegen Dresden und Nürnberg, aber München. Aber vor allem Herr Eriksson, ne? 1,5 Gegentore nur, fast mehr als 94% gehalten, war richtig stark. Dann Jan Urbas natürlich, 400. Scorerpunkt. Und wie macht er ihn mit dem 3. Tor eines Hattricks beim Sieg in Wolfsburg? Also Jan Urbas auch richtig stark. Und Matt White hat auch einen Hattrick geschafft, nämlich vorher in München.
Ja, nachdem er Lambert, der so gut gestartet ist und Topscorer war, ausgefallen ist, dann eben der Nächste bei Wolfsburg, der scored. Und vielleicht auch nochmal ein Wort zu Jan Urbas. Bremerhaven tatsächlich die Mannschaft, die ich jetzt früh in der Saison am häufigsten gesehen habe, weil ich es auch in der Champions Hockey League kommentiert habe. Es ist einfach faszinierend. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie oft wir das schon diskutiert haben. Ja, wie lange geht es noch auf ganz hohem Niveau bei den Slowenen? Aber Jan Urbas ist halt einfach, der, das Ding ist, was mich bei dem einfach so fasziniert ist, der verlässt sich einfach nicht auf das, was er so gut kann wie wahrscheinlich kein anderer in der Liga. Also dieser Direktschuss in Überzahl, ne, von hinter dem Bullikreis. Also ich kenne keinen anderen Spieler, der aus der Distanz so hart und so genau schießen kann. Sondern der geht halt einfach auch mit Einsatz, geht der voran und ist immer noch schnell und geht in die Zweikämpfe in der Bande. Also der arbeitet auch und ist keiner, der irgendwie so ein, weiß ich, schlampiges Genie oder einer, der eben sagt, ich ruhe mich jetzt auf meinen Qualitäten aus. Ganz im Gegenteil, der ackert richtig und erarbeitet sich viele Sachen auch und ja, ist auch weiterhin einer der besten Scorer der Liga.
Absolut. Gucken wir in die DL2, da bleibe ich mal bei mir vor der Haustür, nämlich
top
an diesem Wochenende wirklich mal die DEG. Also ich meine, die haben ja wirklich die Düsseldorfer in den ersten Spielen defensiv überhaupt nicht gut ausgesehen. Sie haben zwar mehr gewonnen als verloren oder eigentlich war es ziemlich genau gleich, aber sie haben ohne Ende Tore kassiert und dann hieß es vergangenes Wochenende schon, boah, wir müssen echt mal was in der Abwehr tun, an der Rückwärtsbewegung, dürfen nicht so viel spekulieren. Also Max Faber hat zum Beispiel auch gesagt, wir sind so ein Team, wenn es 2-1 steht, wollen alle das 3-4-1 machen, anstatt sich irgendwie mal das 2-1 zu sichern. Und ja, jetzt am Wochenende war es komplett anders. 2 Siege gegen Top-Teams, die beide bisher die beiden besten Defensiven der Liga hatten, nämlich Kassel und Regensburg. Und Düsseldorf gewinnt diese beiden Spiele, kassiert insgesamt nur 3 Gegentore, was auch an Niklas Lunemann lag, also dem Torwart, der ja eigentlich nur als Nummer 2 eingeplant ist, aber aktuell halt spielt, weil Ryan Bettner, der noch keinen deutschen Pass hatte, muss man wohl jetzt sagen. Man hört jetzt immer mehr, hätte ihn jetzt bekommen, aber bisher ist er noch nicht lizenziert. Und da sieht man wieder bei Lunemann, das ist wieder typisch. Ne? Der Typ ist 23, hat bisher noch nie in seiner Profikarriere wirklich dauerhaft als Nummer 1 irgendwo gespielt, ist immer mal nur so reingeworfen worden und konnte gar nicht in den richtigen Rhythmus kommen. Jetzt macht er einfach mal 6 Spiele in Folge und du siehst, wie der von Spiel zu Spiel besser wird, wie der mehr Selbstvertrauen hat, wie er mehr in den Spielrhythmus reinkommt. Ja, und dann zeigt er solche Leistungen und du gewinnst Spiele. Übrigens, was natürlich auch ein bisschen in der Offensive lag, allein Eric Bradford am Wochenende 2 Tore, 3 Vorlagen.
Ja, und du musst sagen, insgesamt der Westen sehr, sehr stark
der in der DL2. Ja, weißt du, was am Freitag ist?
Irgendwas mit Straßenbahn.
Ja, man fährt mit der Straßenbahn von Düsseldorf nach Krefeld zum ersten Derby der Saison.
Ja, und beide sind gut drauf, ne, weil Krefeld beide Spiele gewonnen hat, ebenfalls am Wochenende. 3-1 und gegen wie? Rosenheim, 7-1 gegen Ravensburg.
Er muss ja immer 7-1 in Ravensburg gewinnen, ne? Also das ist schon krass.
Ja, und sowohl defensiv als auch offensiv kann sich das sehen lassen. Bick hat 46 von 48 Schüssen gehalten. Und ja, dann gibt es noch so eine Reihe, die
aus 10 Jahren in der DL richtig etwas reißen können, ne? So, ne?
Ja, genau.
Also
ja.
Gugula, Sängerli, Müller. Also das ist ja wirklich eine Reihe mit 3 Typen, die in der DL sehr, sehr viel gerissen haben. Und die hat in Ravensburg mal entspannte 4 Tore geschossen.
Was ist noch top in der DL2? Freiburg mit den ersten Siegen, 3-2 in Kaufbeuren, 4-3 gegen Bietigheim, haben also den letzten Tabellenplatz abgegeben, liegt auch an Nico Linsenmeier, der ja, jetzt spielt und auch gleich getroffen hat.
Genau, der war ja vorher noch nicht da, jetzt ist er da und macht direkt mal 3 Tore. Ja, sieht ganz ordentlich aus. Du willst natürlich aber auch über Flops reden, auch aus Freiburg, nämlich Salimi Ventele. 3 Spiele Sperre bekommen, also nicht, dass er die Sperre bekommen hat, ist der Flop, sondern der Grund, warum er die Sperre bekommen hat, nämlich er hat nämlich einen relativ asozialen Check gegen den Kopf von Nikolaus Heigl ausgepackt. Und das in so einem ganz, also ist ja natürlich eh immer völlig sinnlos, aber gerade in so einem engen Spiel, wo Freiburg ja gerade eh nicht so viel gewinnt und gerade auch in Unterzahl nicht so gut aussieht. Sehr strange Situation, ehrlich gesagt, wäre so eine Art Revanche-Foul. Also finde ich gut, dass die DL2 da mal 3 Spiele ausgepackt hat, hätten vielleicht sogar noch mehr sein können. Und da gab es natürlich auch diverse Mannschaften an diesem Wochenende, die gar nichts gerissen haben, nämlich Bietigheim, Rosenheim, Weiden und Kaufbeuren jeweils mit 2 Niederlagen.
Verkehrte Welt in der DL2, der Westen top, der Süden nicht ganz so. Ja, das kennen wir eigentlich.
Wie es auch sonst ist.
In jeder Hinsicht sonst eigentlich anders. Ne? Schauen wir zu den Frauen in die DFEL und da spielt ja aktuell Laura Kluge in Berlin, bis es dann in der PWHL auch weitergeht nach der International Break, nach dem Deutschlandcup. 21. November ist ja Saisonstart in der PWHL. Da spielt dann Laura Kluge wieder, aktuell ist sie in Berlin und am Wochenende hat sie 2-mal gewonnen mit den Eisbären in Budapest. 3 Tore, 4 Vorlagen und ein Spiel war eng, 4-3 nach Verlängerung. Da hat Laura Kluge den Game-Winner auch noch geschossen, um das Ganze zu krönen. Insgesamt von den Teams her Ingolstadt natürlich dann vielleicht auch insgesamt das Top, weil die Tabelle anführen. Das ist die DFL und dann schwer einzusortieren in Tops und Flops, wissen wir jetzt auch, wo die Eishockey-Weltmeisterschaft nächstes Jahr stattfindet, nämlich und vor allem wann sie ist. Ne? Nämlich
vor allem wo, erstmal in Herning, das ist überhaupt kein Top.
Also Herning und du, ihr werdet, glaube ich, keine Freunde mehr.
Ach ja, es gibt schlimmere Orte auf der Welt, aber dieses Jahr war schon echt zäh, aber wir brauchen jetzt nicht wieder über die Männer-WM reden, sondern reden wir über die Frauen-WM. Und der Unterschied ist ja, normal fand die immer im April statt und jetzt findet sie erstmal im November statt. Und wie finden wir das denn? Also ich wusste auch nicht, wo ich das jetzt reinstecke, ob Top oder Flop oder irgendwie gar nicht, ob wir es einfach nur erzählen. Also ich finde es irgendwie ein bisschen strange, weil November ist ja, also ich meine, klar, November kennt man internationale Pausen, aber die sind dann irgendwie eine Woche oder ein bisschen mehr als eine halbe Woche. Aber so eine WM dauert ja ein bisschen länger und deshalb finde ich ein bisschen komisch. Und die liegen gerade so gestartet, unterbrichst du sie wieder für 3 Wochen oder sagen wir mindestens 2, finde ich ein bisschen komisch.
Ja, ist halt die Frage, wann die PWHL wieder anfängt. Ja, dieses Jahr.
November ist, soll die erst im Dezember anfangen?
Na, aber schau, also jetzt fängt, in diesem Jahr fängt sie oder in dieser Saison am 21. November an. Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2026 ist von 6. bis 16. November. Dann ist wahrscheinlich der PWHL-Start auch wieder danach.
An? Was soll das?
Ja, der Punkt ist halt, es gibt Olympische Spiele. Die sind im Februar, da musst du eine Pause machen, dann eben auch in den Ligen.
Ja, wäre ja noch ein Grund, eher früher anzufangen dieses Jahr.
Ja, und dann aber nach Februar Olympische Spiele, dann im April gleich wieder eine Weltmeisterschaft, ich weiß nicht. Der Punkt ist halt einfach,
das
aktuell
natürlich dieses Jahr, ja.
Genau, aktuell überschneidet sich diese Weltmeisterschaft dann mit dem Wochenende, in dem normalerweise der Deutschlandcup stattfindet, Anfang November. Und jetzt ist halt die Frage, wird dann insgesamt diese internationale Pause, auch bei den Männern, wird das vorverlegt auf Ende Oktober? Das entscheidet sich meines Wissens diese Woche oder nächste Woche. Versucht der DEB dann auch zu sagen, hey, wir brauchen den Deutschlandcup eben früher. Das wäre dann ein Vorbereitungsturnier für die Frauen, für die Weltmeisterschaft. Oder sind die halt dann 2026, obwohl sich das ja jetzt wirklich etabliert hat mit den Frauen beim Deutschlandcup, eben nicht mit dabei? Also diese Weltmeisterschaft 6. bis 16. November ist für den Deutschen Eishockeybund, der ja ursprünglich auch schon mal im Gespräch war, und zwar ziemlich laut, diese Weltmeisterschaft auszurichten, eher ungünstig, eher suboptimal.
Ja, denke ich auch. Und auch für die Frauen, ne? Weil die kriegen ja nicht so viel Aufmerksamkeit, abgesehen von WM und Olympia. Und dann war ja der Deutschlandcup in den letzten Jahren eher schon eine Möglichkeit, auch mal im Live-Fernsehen zu sein. Und wenn du eh die Fans vor Ort hast für den Deutschlandcup der Männer, dann sind die auch da hingegangen. Also das sind deutsche Frauen, also dass das deutsche Frauen-Nationalteam irgendwie vor 3000 Leuten ein Testspiel macht, das gab es ja vorher auch nicht. Und das hat der Deutsche Cup halt garantiert. Und wäre natürlich nicht gut für die, wenn das jetzt nicht mehr ist. Und es wäre natürlich auch für den jeweiligen Ausrichter nicht so doll, weil der Vorteil war ja, dass du einfach dann 6 Spiele mehr hast. Klar, die waren nicht alle so gut besucht, aber zumindest ein paar davon. Ist das auch für die Ausrichterstadt dann vielleicht nicht mehr so ganz attraktiv, wenn du einfach 6 Spiele weniger hast, natürlich 6-mal weniger Tickets verkaufen kannst. Ja.
Dann hat sich der Schwickerath natürlich auch wieder durch die internationalen Ligen
aber gefühlt. Nur kurz, ne? Da machen wir ja morgen ausführlich. Genau, ja. Ganz
ja, wir haben auch diese Woche wieder Champions Hockey League. Das heißt, wir können dann eben auf die Gegner der deutschen Mannschaften so ein bisschen schauen morgen, wenn wir uns über die europäischen Ligen kümmern. Aber so ein paar Tops und Flops haben wir trotzdem.
Ja, Südtirol geht richtig ab, ne? In der, ja, wie nennen wir sie? Multinationalen, österreichisch geprägten Eishockey League.
Ich bin ein bisschen zusammengezuckt. Also Südtirol geht richtig ab oder Südtirol gewinnt weiter alles. Also es geht um den HC Bozen.
Ja, schon klar. Ja, genau. Schon klar. Aber 6 aus 7 gewonnen, Tabellenführer, nicht so ganz schlecht, ne?
Ja, aber nur damit es klar, also ja, egal. Also ich.
Ja, also nicht die ganze Region Südtirol spielt damit, das ist schon ein einzelner Verein, das stimmt schon.
Ja, und also tatsächlich ist italienische Eishockey ja vor allem in Südtirol eben verwurzelt, ne? Also im der HCB, ja, sehr komisch. HCB Südtirol ist Tabellenführer in der Eishockey League mit 18 Punkten aus den ersten 7 Spielen. Und über HK Olympia, die unter einem Zach Boychuk haben, habe ich ja letzte Woche gesprochen, Tabellenzweiter weiter in Salzburg, nur in Anführungsstrichen, auch wenn das alles sehr, 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 sehr eng ist, Dritter, wobei HK Olympia und Salzburg beide Spiele am Wochenende verloren haben.
Ja, gucken wir kurz in die Schweiz. Davos setzt sich ein Stück ab, denn Lausanne hatten wir letzte Woche ja noch gefeiert mit den Kahun-Toren, hat jetzt 2-mal verloren am Wochenende. Davos gewinnt weiter und hat jetzt mal 5 Punkte Vorsprung. Ist auch nicht schlecht so zu dem Zeitpunkt der Saison schon.
Wie finden wir das? Ich finde das irgendwie Fazit Davos, Rekordmeister in der Schweiz, wenn die vorne sind. Immer noch Ambühl, Kleid hat jetzt aufgehört, aber so irgendwie dieser Charakterkopf aus diesem Club finde ich schon ganz geil. Spengler Cup, ne? Also irgendwie hat das irgendwie, ist schon hat schon Flair da, auf jeden Fall.
So ist das. Gucken wir mal nach Finnland, da sieht es aber für die großen Clubs gar nicht so gut aus. Ne? Wir hatten ja schon häufiger darüber gesprochen, dass IFK Helsinki und Ilves so schlecht gestartet sind. Geht so weiter. Beide am Wochenende alles verloren, stehen weiter komplett unten. Also wirklich zwei der größten Clubs stehen auf dem vorletzten und letzten Platz. Und auch in Tschechien, Sparta Prag, auch nicht so richtig geil. Vielen Niederlagen in Folge. Tabellenzehnter. Auch da gibt es einen Artikel in der Eishockey News drüber. Pavel Große nicht ganz so begeistert, ehrlich gesagt. Eine Niederlage davon war übrigens gegen Kladno und das ist wiederum top.
Weil sie zwei Spiele gewonnen am Wochenende, nicht mehr letzter genau. sind. Allerdings ohne Jaromir Jagr, der ist ja verletzt, hat eine Hamstring-Injury und konzentriert sich jetzt auf seine Karriere als Buchautor.
Ja, ich weiß nicht, ob er es selber geschrieben hat, aber zumindest hat er bei Instagram veröffentlicht, dass jetzt ein Buch von und über ihn herauskommt. Ich bin mal gespannt, ob das auch übersetzt wird, weil Tschechisch spricht mir das nicht viel. Aber vielleicht gibt es das ja irgendwann auf Englisch oder vielleicht sogar auf Deutsch. Dann würde ich es mir natürlich kaufen.
Ja, und bei Buch oder irgendwie Artikel über Jaromir Jagr muss ich immer an dieses Titelbild, ich glaube, war es in der Sports Illustrated oder ESPN Artikel, Hip Check, aber Check hat natürlich mit CZ vorne, ja, und Jagr, ich glaube, oberkörperfrei mit seiner Freundin und Goldkettchen auf dem Titelbild, ist allerdings schon, weiß nicht, da war er jung, also 40 Jahre her.
Ja, muss man ja wirklich so sagen. Wahrscheinlich.
Fast.
Komm, noch kurz Nordamerika, da machen wir es aber nur ganz kurz, weil wir haben ja eine große NHL-Vorschau gemacht und wir reden natürlich diese Woche, wenn es jetzt richtig losgeht, auch nochmal über die NHL reden, aber machen wir nur ganz kurz heute. Top ist, dass der Stachowiak jetzt doch wieder hoffen darf. Also ist ja runtergeschickt worden in die AHL, jetzt darf er vielleicht doch auf den Saisonstart hoffen, warten wir es mal ab. Und wir bleiben aber auch bei Tampa, weil da gehört natürlich unser Flop auch zu. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gab ja noch ein Testspiel, Tampa gegen Florida, also Derby. Und ja, es rumpelt in Testspielen mal ein bisschen mehr. Da sind ja dann auch vielleicht Spieler, die noch was beweisen müssen. Aber was da abging, das war einfach 80er Jahre Wildwest-Hockey und hatte einfach nichts mehr mit Eishockey zu tun. 322 Strafminuten, 16 Spieler sind mit einer Spieldauerstrafe rausgeschickt worden und ich finde es ehrlich gesagt extremst peinlich, muss ich sagen.
Ja, aber in einem Testspiel, also ich meine, es geht ja wirklich um nichts, es geht sich darum, sich nicht zu verletzen. Klar gibt es ein paar Spieler, du hast schon gesagt, die sich irgendwie dann auch durch Härte irgendwie aufdrängen wollen und um ihren Kaderplatz kämpfen, aber 322 Strafminuten, 16 mit einer Match-Penalty oder Spieldauer, so heißt es auf Deutsch, ne? Wird dann wahrscheinlich während der Saison auch nicht weniger, ja? Also, oder ist das
ja,
jetzt
weniger wird schon, aber es bleibt trotzdem giftig. Und giftig darf es ja auch sein, ne? Ich habe ja kein Problem, aber grundsätzlich mit Härte und ein bisschen Pöbeleien und so, aber das ist dann einfach nur maßlos übertrieben. Das hat ja nichts mehr mit eigentlichem Spiel zu tun, dass man einen Puck ins Tor schießen will.
Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Für die, die bei Steady mit dabei sind oder das mal ausprobieren wollen, unter steady.de/bisselhockey. 30 Tage kann man ja testen, Probeabo. Für die gibt's morgen dann eben, also am Dienstag schon wieder die nächsten 10 Minuten Eishockey. Da geht's dann um die Champions Hockey League. Mittwoch haben wir sehr, sehr viel Eishockey-Geschichte immer mit dabei. Donnerstag und Freitag dann schon wieder aktueller Blick natürlich aufs Wochenende. Die DEL spielt da schon wieder. Und jeden Tag sprechen wir 10 Minuten mindestens mal über Eishockey. Und ihr könnt das hören, wenn ihr bei Steady mit dabei seid. Ihr hört dann auch die wundervolle Stimme von Bernd Schwiggerath regelmäßig. Das ist eigentlich das größte Highlight dabei. Danke.
Ich denke auch, ich kann dich aber auch privat gegen kleines Entgelt sowas einsprechen oder so, ist überhaupt kein Problem.
Bernd Schwiggerath liest Eishockey-Erotik-Literatur.
Ja, er liest Aufstellungen und Statistiken vor.
Das ist schön. Mit Megakrawatte. Danke an Bernd Schwiggerath.
Danke an Christoph Fetzer.